Herzlich willkommen zum MVA-Kurs Enterprise Mobility mit Windows 10. Mein Name ist Sebastian Klenk, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft Deutschland und beschäftige mich vor allem mit den Themen Windows Client und da vor allem dem Thema Windows 10 und zudem alles, was mit der mobilen Geräteverwaltung im Unternehmen zu tun hat, also dem Thema Enterprise Mobility. Ich bin heute nicht allein hier, ich habe mir Unterstützung von Peter Nowak mitgebracht. Hallo Peter.
Hallo Sebastian.
Peter Nowak ist Microsoft Most Valuable Professional und ausgezeichneter Experte in diesem Bereich und zudem auch in der Anwendungsentwicklung. Vielleicht sagst du selbst noch ein paar Worte zu deiner Person.
Ja, also ich bin Unit Manager für den Bereich Modern Work bei der Cartes GmbH, wo wir uns letzten Endes damit auseinandersetzen, Prozesse zu mobilisieren und auch ein modernes Arbeiten zu ermöglichen, unabhängig von Zeit und Ort.
Vielleicht sagen wir noch zwei, drei Sätze zur MVA, also zur Microsoft Virtual Academy. Wer diese nicht kennt, die Microsoft Virtual Academy ist eine große Datenbank für kostenlose Online-Trainings, sowohl für Softwareentwickler als auch für IT-Infrastrukturexperten mit mittlerweile über 3 Millionen registrierten Benutzern. Es werden wöchentlich, nahezu täglich neue Trainings veröffentlicht zu allen möglichen Microsoft-Produkten, Technologien und Diensten und da gibt es sowohl Live-Events als auch On-Demand-Kurse zum regelmäßigen Abruf zu jeder Zeit. Kommen wir nun auch gleich zur Zielgruppe des MVA-Kurses. Für wen ist dieser Kurs besonders gut geeignet, Peter?
Einerseits für IT-Experten mit Interesse an Mobilisierungsthemen, wie man also auch hier wirklich vorankommen kann und wirklich im Unternehmen heute was verändern kann. Das ist ein ziemlich großer Umbruch, den wir schon seit ein paar Jahren in der Art und Weise nicht hatten.
Wenn wir vielleicht noch an die Vorkenntnisse denken, wir haben einen Online-Kurs namens Übersicht Enterprise Mobility aufgezeichnet im vergangenen Jahr, beziehungsweise du und dein Kollege Dieter Rauscher, also ihr beide Experten aus dem Bereich Mobility und diesen Kurs können wir hier als Vorbereitung auf diesen Kurs empfehlen.
Auf den werden wir auch an der einen oder anderen Stelle dann auch nochmal verweisen.
Worum soll es in diesem Kurs gehen? Wir werden uns zunächst erstmal anschauen, was ist denn neu im Bereich Enterprise Mobility, speziell im Themenbereich Windows 10. Also mittlerweile ist Windows 10 seit Juli 2015 verfügbar. Damit sind auch viele Neuerungen dazugekommen, die es bei vorherigen Betriebssystemen noch nicht gab. Zum Beispiel Stichwort Enterprise Mobility Anmeldung mit Azure Active Directory, aber da kommen wir dann später noch drauf. Im zweiten Modul
schauen wir uns an, wie wir ein Provisioning mit dem Windows Imaging and Configuration Designer machen können. Das heißt also nicht nur das Betriebssystem platt machen und neu installieren oder aber entsprechend In-Place-Upgrade zu machen, sondern eher wie vom Smartphone eher gewohnt, das bestehende Betriebssystem herzunehmen und mit entsprechenden Provisioning-Mechanismen zu konfigurieren.
Das klingt sehr spannend. Und im dritten Modul werden wir uns mit Microsoft Intune beschäftigen und da im Speziellen mit Richtlinien und Anwendungsbereichen im Bereich Windows 10 und Windows 10 Mobile vor allem. Und zum Abschluss werden wir einen Einblick in den Windows Store for Business bekommen. Was können wir damit machen?
Also dort haben wir eine neue Möglichkeit erhalten, wie wir letzten Endes Apps nicht nur über ein eigenes Company-Portal letzten Endes verteilen können oder den öffentlichen Store letzten Endes nutzen müssen, sondern einen eigenen privaten Bereich in der öffentlichen Windows-Store-Infrastruktur bekommen, den wir zum Verteilen von Apps nutzen können.
Dann starten wir doch auch gleich mit dem ersten Modul. Und zwar, was ist neu im Bereich Enterprise Mobility für Windows 10? Also das heißt, wir möchten jetzt erstmal einen allgemeinen Überblick geben, was in diesem Bereich jetzt neu dazugekommen ist. Und zwar soll es zunächst darum gehen, was ist Windows 10 überhaupt, was macht das so besonders, auch vielleicht im Vergleich zu den vorherigen Betriebssystemen Windows 7, Windows 8 bzw. 8.1.
Dann der zweite Punkt ist, was ist so anders an mobilem Arbeiten? Nicht die Arbeitsweise an sich, aber für die Infrastruktur ist es wichtig, dass wir sehen, welche geänderten Herausforderungen wir bekommen, aber auch wie die Mechanismen anders funktionieren. Stichwort Client Management müssen wir ein bisschen umdenken, wenn wir in den Bereich Mobile Device Management eingehen möchten.
Mhm. Dann schauen wir uns zudem an, was die Microsoft Enterprise Mobility Suite bietet, also die Zusammenfassung mehrerer Dienste und Produkte von Microsoft, wie zum Beispiel Microsoft Intune, Azure Rights Management und Azure Active Directory Premium, um verschiedene Gesichtspunkte des Themas Enterprise Mobility abzudecken. Und im Anschluss daran haben wir auch noch einige weiterführende Informationen für Sie. Windows 10, ein Ökosystem für die Zukunft, haben wir es hier jetzt mal genannt. Wir haben ein Betriebssystem und das Besondere an Windows 10 ist, dass es nicht nur auf den klassischen Smartphones läuft, auf den klassischen Desktops oder Laptops, sondern eben auch noch auf vielen weiteren Geräten, wie wir es im Hintergrund auf der linken Seite sehen, zum Beispiel auf dem Surface Hub, also dem großen Konferenzraumbildschirm, beziehungsweise nicht nur Bildschirm, sondern auch Konferenzraumrechner, auf dem Windows 10 läuft, auf dem auch Universal Apps laufen und der in den unterschiedlichen Abmessungen mit 55 und 84 Zoll verfügbar ist. Welche Geräte außerdem?
Wie wir auch im unteren Bereich sehen können, die HoloLens. Also auch sie hat einen Windows 10 Kern und kann letzten Endes nicht nur holographische Funktionen darstellen oder Hologramme darstellen, sondern auch Apps letzten Endes in einer bestimmten Art und Weise ausführen.
Mhm. Mir fällt noch ein anderes Gerät ein, und zwar Raspberry Pi 2 oder der Raspberry Pi 3. Der ebenfalls mit Windows 10 läuft.
Genau, da gibt es auch eine eigene Variante dazu, der Windows 10 IoT Core. Funktioniert aber ein ganz kleines bisschen anders als die Systeme, die wir hier schon sehen, denn die haben alle ein Startmenü. Ich kann mir aussuchen, welche Apps ich hier letzten Endes ausführe, indem ich sie auswähle. Bei einem Windows 10 IoT Core habe ich zwar auch eine Oberfläche, die ich darstellen kann, aber das ist dann die App-Oberfläche. Das wird dann direkt aus dem Gerät heraus gestartet. Das heißt, wir haben keine Benutzeroberfläche, sondern müssen uns hier eher mit der Kommandozeile oder mit PowerShell entsprechend begnügen, das Gerät zu konfigurieren.
Und auf diesem Gerät läuft dann auch nur eine Anwendung zu einer Zeit?
Eine Anwendung zu einer Zeit, die eine Oberfläche hat. Mhm. Wenn du natürlich aber andere Applikationen nimmst, die als Dienste laufen, kannst du natürlich mehrere laufen lassen.
Mhm. Okay. Und diese Betriebssysteme, wir haben jetzt unterschiedliche Betriebssysteme angesprochen oder Systeme, Geräteklassen, die bauen dann alle auf einer Entwicklerplattform. Wie sieht das aus? Universal Apps, haben wir ja den Begriff schon sehr häufig gehört. Wie kann man sich das vorstellen, wenn wir eine Universal App entwickeln? Wie wird die dann auf den unterschiedlichen Systemen lauffähig?
Wir haben die Möglichkeit bekommen, auch auf die Formfaktoren uns letzten Endes über die Programmiersprache einstellen zu können. Wir bekommen entsprechende Trigger, sodass wirklich die gleiche Applikation auf den verschiedenen Plattformen läuft, aber je nach Displaygröße vielleicht anders dargestellt wird. Ein sehr schönes Beispiel ist die neue Systemsteuerung, die ja auf dem Desktop eher Kacheln nebeneinander darstellt als Menü-Items. Wenn wir es uns aber unter Windows 10 Mobile anschauen, ist das eher eine Listenstruktur, weil es dort mehr Sinn macht, sie so darzustellen.
Wenn wir jetzt die Apps entwickelt haben, kommen wir natürlich auch gleich zum Thema App Store. Also alle Anwendungen, die hier entwickelt werden und zur Verfügung gestellt werden, sind über einen und denselben Store auf den unterschiedlichen Geräten erreichbar mit Windows 10.
Das heißt also auch Windows 10 auf dem Desktop, Windows 10 Mobile und zukünftig natürlich auch der Xbox Store, der auch hier mit dazukommt und wir über die Xbox dann noch eine Plattform bekommen, wo wir die Apps dann letzten Endes ausführen können.
Genau. Und ein wesentlicher Punkt, der sich auch mit Windows 10 noch geändert hat, ist der Release-Zyklus von Major Releases des Betriebssystems. Bislang hatten wir Veröffentlichungszeiträume zwischen 3 und 5 Jahren zwischen den unterschiedlichen Systemversionen. Und mittlerweile mit Windows 10 haben sich diese Zyklen extrem verkürzt auf 3 bis 4 Monate, in denen neue Releases kommen.
Außer natürlich die Insider-Builds, wenn man daran partizipieren möchte, dann bekommt man alle paar Wochen entweder im Fast- oder im Slow-Ring eine neue Version zur Verfügung gestellt, um schon frühzeitig neue Features auszuprobieren.
Schauen wir uns doch gleich mal an, was sind denn die Unterschiede zwischen dem klassischen Client-Management und dem Mobile-Device-Management? Mhm. Welche Dinge muss man da besonders beachten?
Ein Punkt ist, dass Unternehmensgeräte durch das Internet verwaltet werden. Das heißt also, entweder habe ich einen zentralen Punkt im Internet, wo ich die Geräte erreichen kann. Aber der Kommunikationsaufbau findet dabei ein bisschen anders statt. Denn während ich bei einem Client-Management es eher gewohnt bin, wenn ich ein SCCM Beispiel, System Center Configuration Manager nehme, bin ich es eigentlich gewohnt, dass ich einen Agenten installiere und dieses Gerät dann eigentlich auch im Intranet existiert und auch den SCCM-Server letzten Endes kontaktiert. Das heißt also, wenn ich administrativ von dem Server Funktionen ausführen möchte, passiert das eigentlich schnell oder sofort. Mhm. Das funktioniert über das Internet ein bisschen anders, denn man hat in der Vergangenheit versucht, ein gleichwertiges System aufzubauen, was auf diesen Prinzipien basiert, was aber blöderweise dazu führte, dass die Agenten durch die Funktionalität, die hier ausgeführt wurde, den Akku sehr schnell leer gemacht haben. Aus diesem Grund sind Agenten nun ins Betriebssystem gewandert, egal ob bei Android, iOS oder Windows Phone. Und die MDM-Hersteller haben eine Schnittstelle erhalten, worüber sie diesen Agenten konfigurieren können. Das heißt aber auch, dass ich, wenn ich etwa eine administrative Funktion durchführen möchte, diese Information auf dem Server bereitlege und davon ausgehen muss, dass der Server sich in einem Zeitabstand von 3 bis 8 Stunden diese Information abholt und dann weiter verarbeitet. Das gilt aber natürlich nur für sicherheitsunrelevante Funktionen, wo Zeit nicht unbedingt kritisch ist. Wenn ich aber natürlich ein Wipe-Signal schicken möchte, womit ich dem Gerät sage, entferne bitte den Unternehmensbereich oder aber setze das Gerät komplett auf Auslieferungszustand zurück. Das geht natürlich eher über Push-Benachrichtigung und darüber werden diese Funktionen eigentlich sofort ausgeführt.
Du hast hier noch den Punkt aufgeführt, Gruppenrichtlinien weichen OMA-DM. Heißt es, es gibt jetzt keine Gruppenrichtlinien mehr?
Nein, das heißt es nicht. Ich würde es aber andersherum sagen. OMA-DM oder die Open Mobile Alliance haben ein Device-Management-Standard geschaffen, wo alle Systeme letzten Endes darüber laufen. Und dieser Standard ist für mich mittlerweile gleichbedeutend geworden zu den Gruppenrichtlinien. Natürlich haben wir noch nicht alle Gruppenrichtlinien letzten Endes auf den mobilen Geräten verfügbar, aber man merkt heute schon, auch für Windows 10 beispielsweise, wenn neue Gruppenrichtlinienobjekte erstellt werden, gibt es auch im gleichen Atemzug normalerweise eine entsprechende MDM-Richtlinie, sodass ich mein vorsichtig gesagt, klassischen Weg immer noch beibehalten kann, wenn ich mit Gruppenrichtlinien gearbeitet habe, dass ich diese Funktion auch weiter nutzen kann. Aber für Geräte, wo Gruppenrichtlinien beispielsweise nicht eingesetzt werden können, wie bei Windows 10 Mobile beispielsweise oder bei iOS-Geräten, habe ich hier eine Schnittstelle, die ich nutzen kann, die wesentlich breiter aufgestellt ist als nur rein für Windows 10 Geräte.
Mhm. Und da lohnt sich auf jeden Fall auch einen Blick in die Dokumentation auf TechNet zu werfen, beziehungsweise in der Intune-Dokumentation. Und da gibt es auch noch viele weitere Einstellungsmöglichkeiten, die diese Schnittstelle bietet, im Vergleich zu dem, was in Microsoft Intune möglich ist. Also da gibt es dann Schlüssel-Wertpaare, über die man die unterschiedlichsten Einstellungen für mobile Geräte, sei es Sicherheitseinstellungen oder Systemeinstellungen, vornehmen kann.
Ein weiterer Punkt ist, dass ich nicht unbedingt, was wir gerade auch schon angesprochen haben, Images bearbeiten muss oder erstellen muss, um sie auf meinen Geräten auszurollen. Eine neue Möglichkeit ergibt sich hier, indem ich das bestehende Betriebssystem einfach nur konfiguriere, über das Provisioning, wo wir später noch drüber reden werden. Das heißt also, auch hier bin ich wesentlich schneller dann im Deployment.
Und ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch mit erwähnen möchten, ist, dass der Anwender auch im Thema Mobilität mit einbezogen werden kann, beziehungsweise besser sogar einbezogen werden sollte. Warum ist das so?
Fürs Unternehmen hat das den Vorteil, dass ich administrative Aufgaben, die jetzt von keiner großen Komplexität sind, auf den Benutzer verlagern kann und somit natürlich Arbeitskapazität frei bekomme, die ich in der Administration beziehungsweise im IT-Bereich weiter nutzen kann. Auch das Einrichten eines Geräts für die MDM-Schnittstelle ist normalerweise mit 5, 6 Schritten ganz schnell erledigt, so dass man das auch gerne auf den Mitarbeiter auslagen kann, wenn man es möchte. Es gibt natürlich auch Unternehmen, wo es aus dem Sicherheitsaspekt nicht unbedingt sinnvoll wäre, das zu tun. Dann kann man das natürlich auch klassisch hier wieder über die IT machen lassen.
Schauen wir uns jetzt noch ganz kurz an, welche Bereiche denn eigentlich das Thema Enterprise Mobility umfasst. Häufig wird Enterprise Mobility mit dem Thema Mobile Device Management gleichgesetzt, allerdings steckt da noch viel mehr dahinter. Wir haben, wenn wir an Geräte denken, auf Geräten laufen Anwendungen und Apps. Diese Anwendungen und Apps müssen gepflegt werden, verwaltet werden, ausgerollt, entwickelt natürlich auch. Und wenn wir dann aus der End-User-Sicht an das Thema rangehen, dann sehen wir, da kommt natürlich auch gleich der Inhalt, die Daten, die innerhalb dieser Apps oder Anwendungen leben, noch mit dazu. Und User bearbeiten Inhalte, verschicken Dokumente, die Dokumente verlassen vielleicht auch mal den Unternehmensperimeter. Und warum ist das Thema hier an der Stelle so wichtig, beziehungsweise was wollen wir damit erreichen?
Einerseits, dass natürlich die Information in sich verschlüsselt ist, weil nur dann können wir davon ausgehen, dass sie sicher ist. Aber natürlich auch über einen Zugriffsschutz letzten Endes basierend auf der Person bestimmte Rechte zu weisen. Manche Personen dürfen nur etwas lesen, manche dürfen vielleicht auch etwas nur drucken oder nicht drucken. Und das ist auch die einzige Möglichkeit als Unternehmen, dass wir eine Kontrolle über die Informationen bekommen, die unseren Unternehmensperimeter verlassen haben, sodass wenn eine geschützte Datei vielleicht in China auftaucht, wo sie eigentlich nicht zu suchen hat, weil ich sie dort nicht verschickt habe, kann ich als Unternehmen hergehen und sagen, okay, ich möchte den Zugangsschlüssel zu diesem Dokument serverseitig löschen. Der Ersteller hat immer die Möglichkeit, hier wiederum eine neue Kopie zu erstellen mit einem neuen Schlüssel und das wieder herauszugeben. Also so bleiben trotzdem Inhalte, obwohl sie nicht in meinem Intranet sind, unter meiner Hoheit.
Also Stichwort Rights Management oder Rechteverwaltung
Korrekt.
Für Dokumente. Einen Punkt haben wir noch ausgelassen, und zwar das Thema Benutzer und IT. Und das ist ein Thema, das auch häufig unterschätzt wird. Gerade im Thema Mobility gibt es viele Punkte, die große Diskussionen oder viel Diskussion erfordern, Abstimmung zwischen den unterschiedlichsten Teams, zwischen IT und anderen Abteilungen. Und da ist die Beziehung zwischen Benutzer und IT gerade aus dem Blickwinkel einerseits Kontrolle für die IT, andererseits Freiheit für den Benutzer. Denn wenn, was passiert, wenn der Nutzer sich gegängelt gefühlt?
Oder wenn er das Gerät nicht vernünftig nutzen kann, holt er sich ein privates Gerät, wo ich überhaupt gar keine Hoheit darüber habe. Der Benutzer ist dadurch letzten Endes getrieben, seine Aufgaben zu lösen, so schnell wie möglich. Und wenn die IT letzten Endes oder das System, was hier eingesetzt wird, zu viel gängelt und zu viele Stolpersteine dort hineinbringt, findet er einen Weg, um es einfacher zu machen, der aber vielleicht nicht der ist, wie ich ihn letzten Endes unterstützen möchte.
Dieser Ansatz Beziehung zwischen Benutzer und IT ist auch einer, den Microsoft mit der Enterprise Mobility verfolgt. Der Benutzer wird da sozusagen als zentrale Säule dieser Enterprise Mobility Thematik gesehen, denn der Nutzer arbeitet mit den Geräten, der Nutzer ist Anwender der Apps und klassischen Anwendungen und er arbeitet mit Dokumenten. Und genau die Themen spiegeln sich in den Produkten und Diensten wider. Das ist einerseits Microsoft Intune, wie wir gleich noch sehen werden, für das Thema Mobile Device und Application Management, genau. Dann für das Thema hybride Identität haben wir Microsoft Azure Active Directory Premium. Hybride Identität, was kann ich mir darunter vorstellen?
Wir möchten natürlich die Komplexität hinsichtlich der Identitäten verringern, weil der Benutzer hat in der Regel schon ein On-Premise Active Directory Konto und jetzt ein neues, losgelöstes Konto an die Hand zu geben, ist eigentlich das, was wir nicht erreichen wollen. Das werden wir auch gleich sehen, wie man hier letzten Endes vorgehen kann. Es sollte nach Möglichkeit ein föderiertes Konto sein oder das gleiche Konto, sodass es dem Benutzer so einfach wie möglich gemacht wird und uns mehr Kontrolle über die Funktionen, die damit verwendet werden sollen, an die Hand gibt.
Thema Rights Management haben wir eben angesprochen, also Zugriffs- und Informationssicherheit. Da kommt dann Microsoft Azure Rights Management Premium ins Spiel. Damit lassen sich all diese Punkte abdecken, vor allem der Informationsschutz, aber natürlich auch der, der Punkt Bring Your Own Key. Was bedeutet das?
Das heißt, also ich kann, wenn ich mir ein entsprechendes Rights Management Konto anlege, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ich möchte von Microsoft einen Schlüssel erstellt bekommen oder ein Schlüsselpaar erstellt bekommen, was ich dann nutzen kann. Aber vielleicht ist mir das persönlich nicht sicher genug. Das heißt, also ich kann ein sogenanntes Hardware Key Module mir kaufen und das an meinem PC letzten Endes konfigurieren, kann das an Microsoft letzten Endes übergeben und die stecken es quasi an meinen Tenant heran und ich habe trotzdem die Hoheit über den Schlüssel.
Vierter und abschließender Punkt ist das Thema Zugriffs- und Schwachstellenanalyse. Da ist vor einigen Monaten Microsoft Advanced Threat Analytics dazugekommen und da geht es darum, in der lokalen, also On-Premise-Infrastruktur im eigenen Rechenzentrum die Infrastruktur zu überwachen und zu analysieren mittels Machine Learning Technologien unter anderem. Das Ganze spiegelt den Active Directory Verkehr und analysiert, ob es vielleicht anomale Anmeldemuster gibt, Benutzerverhalten, das von dem üblichen Benutzerverhalten abweicht und damit uns darauf hinweist, was denn vielleicht eine Schwachstelle sein könnte, beziehungsweise unnormales Verhalten in unserer Infrastruktur.
Wichtig bei diesem Dienst ist, es hat kein Azure im Namen, das heißt also, es passiert wirklich nur on-premise, da gehen keine Daten raus oder werden irgendwie anderweitig verarbeitet, sondern das ist wirklich ein lokaler Dienst innerhalb des Advanced Threat Analytics, wo die Daten verarbeitet werden.
Und ganz wichtig auch hier noch, es werden keine Schwachstellen geschlossen durch dieses Tool, sondern das System mir die Schwachstellen untersucht, aufzeigt und dann noch Lösungshinweise bietet, wie wir diese Schwachstellen beseitigen können. Kommen wir nun zum Thema Azure Active Directory. Was ist das? Viele Anwender denken, dass Azure Active Directory die 1:1 Umsetzung von Active Directory, also des klassischen Windows Server Active Directory in der Cloud ist. Stimmt das?
Also es ist kein einfaches Active Directory, was wir on-premise kennen, was als Azure-Dienst zur Verfügung gestellt wird. In dem Fall ist es ein eher leichtgewichtiges Benutzerverzeichnis, wo auch nicht unsere, gerade wenn wir es mit unserem On-Premise-System verbinden, wir können also eine Verknüpfung schaffen, dass wir die Benutzer, die wir in einem On-Premise Active Directory haben, ins Azure Active Directory synchronisieren. Dabei wird aber nicht das komplette Benutzerobjekt synchronisiert, sondern nur die Attribute, die letzten Endes dafür benötigt werden, von den Diensten, die wir auf der anderen Seite sehen, wie beispielsweise Office 365 oder Intune, damit diese auch vernünftig laufen können. Wir bekommen dort auch die Möglichkeit, dann Self-Service-Funktionen, wie beispielsweise, wenn ich es möchte, Passwortänderungen durchzuführen. Ich kann aber den Dienst natürlich auch so aufbauen, dass mein Passwort-Hash überhaupt nicht synchronisiert wird und ein ADFS-Server, also ein Active Directory Federation Service, dazwischen geschaltet wird, sodass wirklich nur die reinen Attribute rüberkopiert werden. Da benutze ich das AAD Connect Tool dazu und dort kann ich auch feingranular einstellen, welche Attribute überhaupt synchronisiert werden. Also ich habe als Administrator immer die volle Kontrolle darüber, was dort letzten Endes passiert.
Warum ist Azure Active Directory im Windows 10 Kontext so wichtig?
Wenn wir natürlich sagen, dass auch die Geräte eine neue Möglichkeit bekommen haben, im Internet zu existieren, sagen wir es vorsichtig so, und wir einen Service haben, der dafür genutzt werden kann, macht das natürlich Sinn, wenn wir das alles auf einen Benutzer zu beziehen, auch ein Verzeichnis zu haben, was wir auch darüber ansteuern können. Im Office 365 haben wir ja verstanden, warum es so ist und das Gleiche gilt ja auch für Intune. Das heißt also, ich möchte Benutzer berechtigen, bestimmte Funktionen auszuführen oder aber vielleicht, dass sie auf den Dienst generell zugreifen können und das ist dann auch hilfreich, hier die Komplexität der verschiedenen Identitäten zu minimieren.
Hinzu kommt, dass wir mit dem Azure Active Directory auch die Möglichkeit haben, uns an Windows direkt anzumelden. und innerhalb von Windows beispielsweise auch den Windows Store for Business, also den privaten App Store für Unternehmen zu nutzen, also uns am Store anzumelden und darüber dann App-Lizenzen zu erwerben und noch viele weitere Dinge. Wir können unter anderem auch im Azure-Portal im Bereich Azure Active Directory auch noch Einstellungen für Geräte vornehmen, Benutzer und Gruppen anlegen, aber das werden wir jetzt auch gleich sehen. Mhm. Was können wir außerdem tun? OOBE klingt irgendwie seltsam, steht aber für?
Das ist die Out-of-Box-Experience.
Das heißt, wenn ich ein Gerät aus der Schachtel nehme, genau, und nach der großen Shopping-Tour auspacke und zum ersten Mal einschalte.
Also im Deutschen klingt es langweilig halt als Erstinitialisierung.
Mhm, okay.
Das heißt also, wenn ich ein Gerät zum allerersten Mal einschalte, wir kennen die Prozedur, kann ich mich anmelden mit meinem Benutzernamen und meinem Passwort oder kann mir entweder meinen Microsoft-Account oder entsprechend einen lokalen Account. Aber ich bekomme jetzt eine neue Möglichkeit dazu. Und zwar, wenn ich das Gerät letzten Endes auspacke, setze ich erst einmal die Ländereinstellung ein, habe danach die Möglichkeit, mich direkt mit einem WLAN beispielsweise zu verbinden, sodass ich auch sofort die Konnektivität zum Internet herstellen kann.
Im nächsten Bildschirm wird es dann spannend.
Da habe ich dann die Möglichkeit auszuwählen, ob es ein privates Gerät ist oder aber ein Gerät für ein Unternehmen. Wenn ich das dann letzten Endes auswähle, habe ich im nächsten Dialog die Möglichkeit auszuwählen, ob ich einer Domäne mich hinzufügen möchte oder aber einem Azure Active Directory. Da sehen wir, dass wir hier einen Benutzernamen und ein Passwort angeben können aus dem Azure Active Directory. Haben dann auch noch die Möglichkeit, das Gerät managen zu lassen über eine Intune-Lösung. Das heißt, also beim Anmelden verbinden wir uns auch sofort mit dem Mobile Device Management und sind sofort an der Stelle fertig, mit dem Gerät arbeiten zu können. Die Policies werden heruntergespiegelt und installiert, konfiguriert und wir können sofort mit dem Arbeiten loslegen.
Mhm. Welche drei Vorteile bietet mir die Nutzung eines Azure Active Directory Accounts unter Windows?
Es verhält sich wie ein lokales Konto oder wie ein Domänenkonto. Das heißt, so, der erste Benutzer, der hier eingerichtet wird, hat Administratorrechte, jeder weitere Benutzer dann Standardbenutzerrechte und ich muss nicht unbedingt mich in die Firma eingewählt haben über eine VPN-Lösung oder aber wirklich vor Ort sein, um mein Gerät einzurichten, sondern ich kann es mit jeder gültigen Internetverbindung an der Stelle, sofern natürlich der Administrator mir es erlaubt hat zu tun, auch direkt einrichten.
Okay, dann würde mich jetzt mal interessieren, wie die Einstellungen zum automatischen Intune Enrollment in Azure Active Directory aussehen. Magst du vielleicht mal ganz kurz zeigen, wie wir uns das vorstellen können?
Da haben wir ja schon ein bisschen was vorbereitet. Wenn du einmal ganz kurz in deinen Browser wechselst, dann haben wir hier schon ein Azure Active Directory aufgemacht. Wir sehen hier unsere Benutzer, mit denen wir uns letzten Endes anmelden können. Und hier haben wir die Möglichkeit, in den Bereich Anwendung zu wechseln. Da sind hier schon einige Anwendungen vorinstalliert worden von mir. Und es gibt einen Punkt, der entsprechend vorhanden ist, und zwar Microsoft Intune. Den kann ich aufmachen und kann dann die Geräteverwaltung letzten Endes konfigurieren. Wenn ich das mache, sind hier schon die Endpunkte letzten Endes bekannt, wo ein MDM-Enrollment gemacht werden kann und ich habe danach noch die Möglichkeit auszuwählen, ob es für alle Benutzer entsprechend durchgeführt werden soll oder nur auf bestimmte Gruppen oder generell nicht. Das heißt also, für den Benutzer kann es auch noch anders aussehen, sehen wir später in dem Beispiel im Windows Store for Business. Wenn ich also versuche, mich an einem Dienst anzumelden mit meinem Azure Active Directory Konto von einem Gerät, was Intune nicht bekannt ist, kann ich den Benutzer dazu zwingen, wenn ich es möchte, dass er erst ein Enrollment überhaupt durchführen muss, damit er auf die Daten zugreift. Das passiert beim Anmeldeschritt sofort und ansonsten wird ihm der Zugriff verwehrt. Das heißt also, der Benutzer bekommt etwas für etwas, wo ich dann aber natürlich eine Hoheit bis zum gewissen Grad über das Gerät bekomme. Da muss man natürlich aufpassen, ob es jetzt der private Kontext ist, also ein Bring-Your-Own-Device-Gerät, wo ich nur auf bestimmte Funktionen zugreifen kann oder ein Company-Owned-Gerät, wo ich auf das komplette Gerät zugreifen kann.
Okay, ich denke, das genügt mal als Grobüberblick,
genau,
wo wir diese Einstellungen vornehmen können. Wir haben hier unter anderem auch noch hier Oben sehen wir es, Möglichkeit, weitere Anwendungen festzulegen, eigene Domänen zu hinterlegen. Das heißt, dass wir die Domain verwenden, die wir für unser Unternehmen ohnehin schon eingerichtet haben. Das heißt, da wird dann der Link zwischen der Azure Active Directory Domäne und der eigenen Domäne hergestellt. Und unter anderem befindet sich hier auch noch das Berichtswesen und das Lizenzmanagement.
Genau.
Damit sind wir auch schon am Ende des ersten Moduls angelangt. Wir haben gesehen, warum ist das Thema Mobility mit Windows 10 besonders interessant geworden, beziehungsweise natürlich auch immer noch interessant, und schauen uns im folgenden Modul an, was hinter dem Begriff Provisioning steckt und wie wir mit dem Windows Imaging and Configuration Designer sogenannte Provisioning Packages erstellen können als Alternative zu einem vollen Deployment im Unternehmensumfeld.
Genau.
Genau, wir freuen uns, wenn Sie auch im zweiten Modul mit dabei sind. Bis gleich.
Tschüss.
Ciao.